Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen auf dem Flughafen von Berlin-Tegel. Bitte bleiben Sie doch noch so lange angeschnallt sitzen, bis unser Flugzeug die endgültige Parkposition erreicht hat und die Anschnallzeichen über Ihnen ausgeschaltet sind.
Sie kennen diese Standardansage im Flieger, oder? Sie ist aktuell was Besonderes, zahlenmäßig jedenfalls, denn in der Corona-Krise wird kaum noch geflogen. Darum geht's heute im Podcast der Zeitfragen. Hallo dazu, sagt Martin Mayer. Dass ganze Terminals verwaist sind, weil der Flugbetrieb fast vollständig zum Erliegen gekommen ist, das hat die Branche in diesem Umfang noch nie erlebt. 300.000 Dollar verlieren die Airlines aktuell. 300.000 Dollar jede Minute. All das erleben kann man sehr konkret in Atlanta. Im US-Bundesstaat Georgia liegt der größte Passagierflughafen der Welt. Eigentlich landen und starten dort im Jahr so ungefähr 107 Millionen Reisende. Doch dieser Tage herrscht eine merkwürdige Ruhe. Katja Ritterbusch über einen Flughafen fast ohne Flugbetrieb.
Ladies and gentlemen, welcome to Atlanta.
Ein Nachmittag im Oktober auf dem Hartsfield-Jackson International Airport in Atlanta. In der Ankunftshalle des weltgrößten Passagierflughafens drehen sich nur wenige Gepäckbänder. Um sie herum stehen Passagiere, einige auf Abstand, alle mit Masken. Das ist Pflicht.
We just flew in from Las Vegas.
Sie und ihr Partner seien aus Las Vegas gekommen, sagt eine junge Frau, um die Familie zu besuchen. Ihr erster Flug seit Ausbruch der Pandemie. Und sie hätten sich sicher gefühlt. Auf der Abflugseite passiert ein stetiger Strom von Reisenden den Sicherheitscheckpoint. John Selden ist Flughafenchef von Atlanta.
Das ist ermutigend. Wir befinden uns in einem sehr langsamen Aufstieg aus dem tiefen Covid-Tal. In normalen Zeiten haben wir in Atlanta 310.000 Passagiere und 2.600 Flüge am Tag. In der ersten Aprilwoche hatten wir 450 Flüge und 9.000 Passagiere. Das ist ein Rückgang von 97% der Reisenden und 87% der Flüge. Das war der Tiefpunkt.
Selden war Pilot bei der US-Marine und später bei American Airlines. Er erinnert sich an einen Tag Ende März, als der landesweite Lockdown und der Einreisestopp in die USA eindrücklich Wirkung
zeigten.
Ich bin am Morgen zur Arbeit gefahren, die Sonne ging auf und ich sah auf einer unserer Landebahnen Flugzeugheck an Flugzeugheck. Hunderte von Flugzeugen, die in einer langen Reihe geparkt standen. Als ich dann ins Gebäude ging, wo normalerweise richtig Betrieb ist, konnte man eine Stecknadel fallen hören. In dem Moment wusste ich, das hier wird schlimm.
Weltweit brach der Flugverkehr ein und Schockwellen gingen durch die Wirtschaft, sagt Jeff Price, Professor für Luftfahrtmanagement an der Metropolitan State University of Denver.
In den USA fliegen 700 bis 800 Millionen Menschen im Jahr. Im Umfeld eines Flughafens gibt es Restaurants und Hotels, eine Infrastruktur mit tausenden Angestellten. Es gibt Zulieferer für Kerosin, es gibt Catering-Unternehmen, es gibt Zentren für Flugtraining. Alles Branchen, die von der Luftfahrt abhängen. Das ist ein riesiger Trickle-Down-Effekt.
Bei Delta Airlines, deren Heimatflughafen Atlanta ist, schlug Corona zeitweise mit einem Verlust von täglich 100 Millionen Dollar zu Buche. Auch Flughäfen selbst verlieren zentrale Einnahmequellen. Parkgebühren für Autos und Landegebühren für Flugzeuge, Lizenzen für Taxi- und Limousinendienste. Und vor allem Mieten von Geschäften und Restaurants.
We would always keep the airport open.
Dennoch sei der Flughafen Atlanta die ganze Zeit offen gewesen, sagt Airport Manager Selden. Auch dank einer staatlichen Finanzspritze von 338 Millionen Dollar. Neben den wenigen Passagierflügen habe Atlanta Charterflüge mit medizinischem Personal und Schutzausrüstung abgewickelt. Außerdem nahm mit dem boomenden Onlinehandel die Zahl der Frachtflüge zu. Seit einigen Wochen zieht auch der Passagierverkehr wieder an. Am Tag meines Besuchs im Oktober zählte der Airport Atlanta 115.000 Passagiere und 1.600 Flüge, fast alle im Inland. Die internationalen Terminals wirken noch immer wie ausgestorben. Reinigungscrews schieben ihre Wagen träge durch die leeren Wartezonen. Nur knapp 20 von ursprünglich 200 internationalen Flügen heben derzeit pro Tag in Atlanta ab. Darunter nach Mexico City, London, Paris und Amsterdam. Am zentralen Sicherheitscheckpoint verteilt ein Mitarbeiter derweil Gesichtsmasken aus weißer Baumwolle. Mehr als 400 Handdesinfektionsstationen sind über den Airport verteilt. Plakate und Durchsagen fordern zum Einhalten der Abstandsregeln auf. Checkpoints, Toiletten, Wartebereiche und Passagierbrücken werden mehrmals am Tag tiefengereinigt. Jeder Check-in-Counter und jede Kasse ist mit Plexiglasscheiben geschützt. Die neuen Hygieneregeln hinterließen Spuren, sagt Blair Walker. Er ist Flughafenseelsorger. Die Menschen seien gestresster, sagt der ausgebildete Lehrer und protestantische Pastor. Die Angestellten hätten vor allem Angst um ihren Arbeitsplatz, die Passagiere vor der Ansteckung. Er versuche zu helfen, doch da gäbe es eine spezielle Herausforderung.
Alle müssen Masken tragen und da ist es schwieriger geworden, Gesichtsausdrücke zu lesen, Blickkontakt aufzunehmen. Auch wir Seelsorger müssen erst lernen, den ganzen Menschen zu beobachten. Wir nehmen uns jetzt mehr Zeit, die Körpersprache zu lesen.
Von der Seelsorge bis zum Hygienemanagement. Luftfahrtexperte Price ist überzeugt, der Airport von Atlanta zeige, wie sich Flughäfen künftig verändern würden.
Atlanta war schon immer ein Trendsetter. Wir werden künftig in Flughäfen mehr autonome Technologie sehen, wie Software für Gesichtserkennung beim Check-in und Boarding. Die Pandemie beschleunigt die Entwicklung zur kontaktlosen Technologie.
In Atlanta testet Delta Airlines bereits seit 2018 eine Gesichtserkennungssoftware. Doch ehe die wirklich gebraucht wird, kann es dauern. Die Zahl der Passagiere steigt nur langsam. Vor allem fehlen lukrative Geschäftsreisende. Dennoch ist Atlantas Flughafenchef John Selden vorsichtig optimistisch.
Es wird ein striktes Testprotokoll am Flughafen geben. Vielleicht müssen Passagiere ein aktuelles Testergebnis vorlegen oder die Airlines testen die Passagiere direkt am Gate. Wenn man Reisende und Mitarbeiter konsequent testet, wenn alle Masken tragen und es demnächst einen Impfstoff gibt, dann wird der Flugbetrieb auch wieder anziehen.
Atlanta könnte sogar in diesem Jahr wieder wenngleich relativen Spitzenplatz in der globalen Rangliste der passagierreichsten Flughäfen einnehmen, sagt Selden.
We're not going to be near 100 million passengers. I think we'll be somewhere near 40 million.
Zwar nicht mit 100 Millionen Passagieren, aber vielleicht mit 40 Millionen. Zurück bei der Gepäckausgabe. Das Paar aus Las Vegas plant bereits die nächste Flugreise.
Honduras, we hope, if they'll let us in.
Und zwar nach Honduras, falls man sie dort überhaupt reinlasse, sagt die junge Frau. Sie sei jedenfalls bereit, endlich wieder zu reisen.
I'm ready.
Merkwürdige Stille und ein banger Blick in die Zukunft. Das ist am weltgrößten Passagierflughafen zu erleben, aber ein Gefühl für die ganze Branche. Klimaschützer könnten jetzt sagen, das hat immerhin einen Vorteil, wir blasen weniger CO2 in die Luft. So fühlt auch der Mann, den wir gleich treffen. Aber da ist noch ein zweites Herz in seiner Brust. Das des Chefs einer Firma, die mit CO2-Zertifikaten Geld verdient.
Mein Name ist Dietrich Brockhagen, ich bin der Geschäftsführer von Atmosphäre. Wir sind eine Klimaschutzorganisation und kompensieren hauptsächlich Flüge.
Es ist eigentlich ganz einfach, was die Berliner gemeinnützige GmbH tut. Will die Menschheit eine globale Klimakatastrophe abwenden, darf sie möglichst wenig Kohlendioxid in die Atmosphäre emittieren. Und dafür bietet Atmosphäre eine Kompensation an.
Wenn Sie in einen Flieger steigen und bei dem Flug CO2 verursachen, dann können Sie uns freiwillig einen Geldbetrag überweisen. Und damit sparen wir dann wieder die gleiche Menge CO2 ein.
Für knapp 11 Tonnen CO2 im Jahr ist jeder Mensch in Deutschland verantwortlich. CO2, das verursacht wird durch Wohnen, Heizen, Reisen, Ernährung oder Mobilität. Und Flugreisen sind große CO2-Verursacher.
Nehmen wir mal ein Beispiel. Sie fliegen von Frankfurt nach New York und verursachen 5 Tonnen CO2 auf dem Hin- und Rückflug. Dann würden wir Sie bitten, ungefähr 100 € zu überweisen an uns. Mit diesen 100 € können wir dann zum Beispiel zwei effiziente Herde für Haushalte in Nigeria finanzieren. Das heißt, da kommt dann ihr Geld zum Einsatz. Die Öfen wären sonst viel zu teuer, aber anstatt, dass der Ofen dann eben 100 Euro kostet oder der Herd kostet dann eben nur noch 10 Euro.
In Nigeria kochen 3/4 aller Familien mit Holz auf offenem Feuer, im Norden des Landes sogar noch mehr. Eine 7-köpfige Familie verbraucht im Jahr etwa 5 Tonnen Holz. Auch deshalb sind im Norden Nigerias die Wälder weitgehend abgeholzt. Die Wüste dehnt sich aus und mit Lastwagen und Zügen muss Feuerholz aus dem Süden des Landes herangeschafft werden.
Und dieser Herd spart dann einfach 80% Holz ein, was er sonst den Nigerianer auf dem offenen Feuer verbraucht hätte. Und das über die Jahre gerechnet spart dann eben wieder die 5 Tonnen CO2 ein, die sie verursacht haben.
Das Prinzip der Kompensation ist somit sehr einfach. Für das weltweite Klima ist es nicht entscheidend, wo auf der Erde Treibhausgase ausgestoßen oder vermieden werden. Deshalb lassen sich in Europa verursachte Emissionen auch in Nigeria einsparen. Doch ein paar Fragen stellen sich unmittelbar. Wäscht man so nur sein Gewissen rein? Haben wir im reichen Europa das Glück, dass wir unser Leben nicht ändern müssen? Wir zahlen und jede Klimasünde ist vergeben? Ist das nicht moderner Ablasshandel?
Es wäre ein Ablasshandel, wenn es dazu führen würde, dass Menschen dadurch auch häufiger fliegen. Das haben aber Studien gezeigt, dass das nicht der Fall ist. Es kommt insgesamt dem Klima zugute, Menschen fliegen weder mehr, dadurch, dass es jetzt dieses Angebot gibt, noch weniger. Also ein paar fliegen weniger, ein paar fliegen mehr, aber das hält sich ungefähr die Waage. Das heißt, netto ist der Klimaeffekt positiv, weil ja CO2 eingespart wird, was sonst nicht eingespart worden wäre.
Aber klar ist für Dietrich Brockhagen auch,
nicht fliegen ist definitiv die bessere Lösung.
Denn Kompensationszahlungen schaffen die Treibhausgase ja nicht aus der Welt. Sie sind da. Einen direkten Ausgleich gibt es nicht. So gilt für Klimaschützer erst Vermeidung, dann Kompensation. Der Mobilitätsforscher Stefan Rammler, Direktor des Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung in Berlin, drückt das sehr harsch aus.
Wenn mir Leute gegenübertreten und sagen, ja, ich wollte unbedingt meinen Kindern in den Urlaub und da muss ich jetzt fliegen. Also in einer Dringlichkeit mir dann schilderte, wie schlimm das für ihn ist, dass er doch nachhaltig leben möchte und keinen Klimawandel erzeugen möchte und jetzt aber doch auch fliegen möchte. Toll doch, Junge. Wenn du Klimawandel reduzieren willst, dann hab die Eier in der Hose und mach es eben auch und dann fliegst du eben nicht. Das ist dann eben Verzicht.
Aufs Fliegen zu verzichten fällt vielen offenkundig schwer. Doch in den vergangenen Monaten blieb auch Weltenbummlern nichts anderes übrig. Claudia Brützel ist Professorin für nachhaltiges Tourismusmanagement an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde.
Ich glaube, dass wir noch gar nicht begriffen haben, wenn wir jetzt Corona angucken, was alles auf uns zukommen kann. Und die Reisebranche ist super fragil. Also sie reagiert extrem auf Terroranschläge dieses, jenes. Bisher war das immer eine Verschiebung. Wenn in der Türkei irgendwas nicht mehr sicher war, dann sind wir halt nach Spanien gereist. Also ich spreche jetzt vom organisierten Pauschalreisetouristen. Aber jetzt kommt was auf uns zu, was viel größer ist.
Seit dem Ausbruch der Pandemie wird weniger geflogen. 95% der Einnahmen von Atmosphäre stammen aus der Kompensation von Flügen. Brockhagen schätzt, dass der Verein im Vergleich zum Vorjahr rund die Hälfte seiner Einnahmen verliert. Als Klimaschützer freut er sich erst einmal, dass Emissionen wegfallen. Auf der anderen Seite ist ihm auch klar, dass für eine Weltwirtschaft ohne Treibhausgase neue Technologien benötigt werden. Dass bestehende Technologien weiterentwickelt werden müssen. Dass weltweit Photovoltaik und Windenergie viel stärker zum Einsatz kommen müssen. All das erfordert natürlich Investitionen.
Wenn jetzt eben durch Corona die Weltwirtschaft lahmgelegt ist, dann gehen zwar die Emissionen zurück, aber auch diese ganz wichtigen Investitionen verschwinden ja, um diese Technologien weiterzuentwickeln. Und das ist schmerzhaft.
Atmosphäre selbst kann weiterarbeiten, trotz der eingebrochenen Umsätze. Die Verwaltungskosten sind nicht hoch. Sie liegen in normalen Jahren bei nicht einmal 6%.
Was uns wehtut, ist natürlich, dass Projekte, die wir geplant haben, jetzt auf Eis liegen. Aber in den Projekten, wo wir tätig sind, die können wir schon weiter betreiben und ausbauen. Das geht jetzt einfach nur sehr viel zögerlicher voran. Das tut schon weh, aber das halten wir durch.
Sagt Dietrich Brockhagen von Atmosphäre. Günter Wessel über die CO2-Kompensation in der Fliegerei in Zeiten von Corona. Zeiten, in denen ja vieles ins Wanken gerät, Dinge, die sicher und selbstverständlich waren, sind plötzlich merkwürdig fragil. Zum Beispiel die Tatsache, dass wir ja gewohnt sind, immer und alles jederzeit kaufen zu können. Ein Leben just in time. Kein Vorrat, sondern Konsum, wenn es passt. Das haben wir uns angewöhnt und standen plötzlich dann vor einem leeren Regal ohne Klopapier. Was all das mit uns als Gesellschaft macht, das ist das Thema in der neuesten Folge des Zeitfragen-Features. Ich lege Ihnen diese Folge besonders ans Herz. Abonnieren Sie uns am besten gleich, dazu einfach Zeitfragen und Feature in der Podcast-App Ihrer Wahl eingeben und die Episode Just in Time kommt zu Ihnen, wann immer es Ihnen gerade passt. Wir hören uns in diesem Podcast hoffentlich bald wieder. Ich bin Martin Meyer, sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Zeit.